Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mind the Dog zwischen Alltag und Trainingsplatz. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder den Podcast irgendwo hört oder seht. Ihr könnt ihn ja auch auf YouTube sehen, falls ihr ihn gerade irgendwo nur hört. Als erstes kommt, wie immer, der kleine Werbeblock. Ihr wisst, dass ihr mich auch über Steady abonnieren könnt. Zu einem Preis von noch nicht mal einen Latte Macchiato kriegt ihr die Folgen immer 2 Wochen früher und kriegt auch noch extra Sachen dazu. Also schaut da gerne mal rein. Wenn ihr mich da unterstützt, dann kann ich mehr Podcasts aufzeichnen, kann mehr Gäste einladen. Also das hilft wirklich enorm. Und es wird ja auch oder es läuft jetzt schon der Online-Kurs für Tierschutzhunde. Auch da findet ihr unter diesem Podcast den Link, wo ihr euch anmelden könnt, wo ihr dann mehr Infos dazu kriegt. Also falls ihr gerade einen Tierschutzhund habt oder einen holen möchtet, dann wäre das genau der richtige Kurs, um euch die ersten Monate zu begleiten, damit der Start richtig toll wird. So, und damit, Werbeblock zu Ende, begrüße ich Sonja Mayburg, die mal wieder dabei ist. Sonja kennt ihr bestimmt alle schon. Die war ja schon ein paar Mal bei mir und ich bei der Sonja. Aber Sonja, für den seltsamen Fall, dass sich vielleicht irgendwer noch nicht kennt, stell dich doch einmal kurz vor.
Ja, hi, also ich bin Sonja Mayburg. Ich bin Hundetrainerin seit, lasst mich nicht lügen, ich glaube 98 oder sowas um den Dreh rum, also schon eine ganze Weile. Komme ursprünglich aus der etwas härteren Ecke der Hundeerziehung, wie ja so viele von uns ja auch. Arbeite aber schon, ewig, über, ich nenne es jetzt mal belohnungsbasiertes Training. Wir sind uns ja einig, es ist immer so schwierig, Begriffe dafür zu finden, weil bedürfnisorientiert passt, aber finde ich sperrig. Positives Training ist ja, weil nicht alles positiv ist, weil wenn ich sage, wir bleiben jetzt stehen, weil der Hund eine Leine zieht, dann ist das ja auch nicht positiv, ne? Aber belohnungsbasiert finde ich eigentlich ganz schön, obwohl das auch nicht 100% passt, weil jeder, der den Hund kloppt und ab und zu ein paar Leckerchen reinsteckt, ja auch sagen könnte, er arbeitet belohnungsbasiert. Da gibt es schon einen kleinen Unterschied. Deswegen sage ich ja immer, das, was wir nicht machen. Also wir erschrecken den Hund nicht, wir tun ihm nicht weh, wir bedrohen ihn nicht und so. Das ist mal schön weg. Aus Gründen. Na, also es gibt ja mittlerweile so viele Studien und sowas, die halt auch besagen, dass man das besser lassen sollte, weil ansonsten eine größere Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich der Hund mir oder seiner Umwelt gegenüber aggressiv verhält. Das wollen wir nicht. Also so viel zu mir eigentlich. Also ich bin schon ewig Hundetrainerin. Ich bin die Chefin von Hey Fifi, die Plattform, die du ja auch bis zum Geht nicht weg kennst. Ja, weil Anja schneidet zwischendurch auch mal Filme für uns. Das ist total klasse. Das ist immer super, weil dann gibt es nie viel zu meckern. Das ist Nein, also muss man jetzt ja mal sagen, also wir haben ja mehrere Leute, die für uns schneiden. Und die meisten machen das ja schon sehr, sehr lange und sehr, sehr gut. Und da habe ich immer großen Spaß dran, weil das ist dann nie viel Arbeit für mich. Ich kann dann immer den Film gucken. Kann so bleiben. Passt. Das ist sehr, sehr schön.
Das ist total komisch. Ich schneide jetzt gerade meine eigenen Filme, die wir hier gedreht haben für euch.
Ja, das ist so geil.
Das ist echt, also Gott sei Dank kann ich mich ganz gut sehen. Aber das ist schon echt, ich habe dann festgestellt, dass meine T-Shirts eingelaufen sind und ich dringend neue T-Shirts brauche.
Und ihr habt mir gesagt, du bist viel zu streng mit dir selbst. So Quatsch, ich
ja,
sehe was
ja,
überhaupt
ich
nicht.
Ja, ich weiß schon. Ich habe dann auch gesehen, ich habe die ganz komisch in die Hose reingestopft. Und das merkt man dann währenddessen nicht. Ne? Und als ich das dann gesehen habe, habe ich gedacht, Aber wenn ich es mir dann so ein paar Stunden angeguckt habe, dann denke ich, ach, so schlimm ist es ja gar nicht.
Ja, eben.
Ja, ja.
Also deswegen, also da und Anja war ja auch schon ein paar Mal bei uns im Fifi-Cast zu Gast. Da hatten wir ja auch gerade ein ähnliches Thema wie das, was wir jetzt heute besprechen, weil du hast ja gesagt, lass uns doch mal über Stellvertreterkonflikte reden. Und wir gehen in sowas ja nie komplett unbedarft rein. Also zum einen sind wir ja nun schon lange in Sachen Hundetraining unterwegs und wissen natürlich über Social Media, über Fortbildungen, über Gespräche mit Leuten und sowas, dass dieses Thema Stellvertreterkonflikte immer wieder aufploppt. Aber jetzt so wie für heute, weißt du, was ich gemacht habe? Ich war gestern, es hat hier so furchtbar geschneit, das war so, so wahnsinnig glatt, super ätzend. Da dachte ich mir, okay, laufen gehen ist heute nicht. Und dann dachte ich mir, ja, aber irgendwas musste machen. Und dann habe ich mir meinen Hula-Hoop-Reifen geschnallt. Bin ins Wohnzimmer, habe bei Spotify Stellvertreterkonflikte in die Suche eingegeben.
Oh mein Gott, du bist ja wahnsinnig.
Okay. Und dann wirklich über, ich sag mal, einen längeren Zeitraum hinweg, habe ich mir alles Mögliche nochmal gegeben, was, ich habe ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen zum Thema Stellvertreterkonflikte, habe mir das nochmal gegeben, einfach damit ich es halt nochmal wirklich präsent habe. War interessante Stunden.
Das glaube ich, hast dich gut abtrainiert mit dem Hula-Hoop-Reifen, da geht dann die Energie der
ja,
Erde.
Ja.
Genau, also für alle, ich verlinke auch noch die Podcast-Folge von Sonja und mir aus dem Fifi-Cast.
Oh ja.
Da ging es nämlich ums häusliche Programm. Ähnliches Thema. Und ich finde das so wichtig, diese Sachen zu besprechen, damit man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man zu einem Trainer kommt, der sagt, ich mache das. Dass man dann einfach schon mal im Hinterkopf hat, was heißt das denn? Weil ich musste tatsächlich auch erstmal recherchieren, als mir dieser Begriff das erste Mal über den Weg gelaufen ist. Habe ich gedacht, so, hä, was ist denn das jetzt schon wieder? Ne? Muss man dann ja sich irgendwie ein bisschen reinfummeln. Und also mir geht es einfach darum, aufzuklären, was sowas bedeutet, was das mit den Hunden macht und warum man das, Spoiler, warum man das vielleicht so nicht tun sollte.
Ja, ich habe bei unserem Podcast, der ist ja, also ich meine, jetzt der Transparenz halber, wir haben jetzt heute Dienstag, ich weiß gar nicht, wann der online geht, aber wir hatten gerade quasi den anderen Podcast gestern online gestellt und da hat vorhin bei Facebook noch eine geschrieben, ja, das häusliche Programm wird den Stellvertreterkonflikten immer vorgeschaltet. Also es gibt quasi zuerst das häusliche Programm und dabei werden vielleicht auch mögliche Konflikte irgendwie gesehen. Gesehen. Oh, ich sehe gerade, ich kriege gerade eine WhatsApp von einer Freundin, die fragt, ob wir am Samstag in die Sauna gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das passt gerade richtig gut.
Das ist eine sehr
gute
Idee. Ich habe auch noch Baumwollscheine da. Nicht mehr das, den Stress, den wir für diesen Podcast jetzt heute haben, dann wieder uns entspannen können.
Ah, lass es mal nicht so negativ. Wer weiß,
nein,
das ist ja
nein,
ganz
nein.
Toll.
Es ist ja auch, ich finde das ja auch immer total spannend, mich mit sowas zu beschäftigen, ja. Weil das ja auch, also manchmal sind da ja auch so Körnchen dabei, wo man denkt, ach guck, ne, das kann man vielleicht in der einen oder anderen Art verwenden. Es wird jetzt heute tatsächlich nichts dabei sein. Aber ich finde es trotzdem spannend, A, zu wissen, was es ist, B, zu wissen, wie es funktioniert. Weil das ist ja auch immer so, dass, also mein Gefühl ist immer, wenn ich mit Trainern spreche oder diskutiere, die eben nicht nett trainieren, da kommt immer nichts Konkretes.
Das also, ist immer das, was so komisch ist.
Da steckt
ja.
Irgendwie nicht so wirklich, also weder was Wissenschaftliches dahinter, noch dass man wirklich konkret sagt, ja, wenn du das machst, dann sagen die, dann wird das so wischiwaschi, ja, wenn ich das mache, dann hört der Hund. Ja, aber wie fühlt er, warum hört er dann? Also mir fehlt immer das Warum.
Ja. Das geht mir genauso, wenn du tatsächlich wirklich konkret nachfragst, dann heißt es immer wirklich, ja, das könnte man ja so pauschal nicht sagen. Wo ich denke, ja, okay, ist kein Thema. Kenne ich bei vielen Sachen, kann man so pauschal nicht sagen. Aber man kann Beispiele sagen. Also man kann Beispiele nennen. Wenn der Hund so ist, dann mache ich das, wenn ich das. Leute, also ich habe gestern halt in einem der Podcasts, die ich gehört habe, hieß es dann, ja, die Leute wollen immer so konkrete Trainingsanleitungen haben und das wäre so schlimm. Und da dachte ich mir, nein, genau darum geht es ja. Die Leute wollen genau wissen, wie sie mit dem Hund in welcher Situation umgehen. Ich meine, dafür haben wir ja auch Hey Fifi. Dafür bietest du ja deine Stunden ja auch an. Da ist ganz konkret aufgeschlüsselt, wann ich was wie mit meinem Hund mache. Nicht auf die gleiche Facebook-Diskussion, von der ich eben dann schon sprach, wo man sagte, ja, aber ich weiß doch auch nicht, wie du im Einzelfall arbeitest. Ich sage, ernsthaft? Es hat die ganze Seite hier handelt davon, wie wir in welchem Fall arbeiten. Ich sage, das ist doch, du hast hier lauter Videos, auf denen steht genau, wie das geht. Und ich sage, das ist eine Transparenz. Ich sage, die verlange ich ehrlich gesagt auch von anderen Trainern. Die verlange ich ehrlich gesagt auch dann, wenn da aversive Reize im Spiel sind. Ich möchte wissen, wann was wie gemacht wird.
Ja, und man kann das ja auch, also wie du schon sagst, an Beispielen festmachen und man kann ja auch immer dazu sagen, das ist das ja, was wir ja eh in unseren Online-Geschichten, ne, sowohl du in deinen Online-Trainings als auch ich in meinen Online-Trainings, ich sage immer dazu, das ist die Basis, also das kann man, weil es gibt ja bestimmte Dinge, die kannst du mit jedem Hund und immer trainieren. Also es ist eine gute Basis. Und dann guckt man halt, wie verhält sich der Hund. Und dann muss man eventuell, wenn das für den Hund nicht der richtige Weg ist, dann kann man nochmal einzeln gucken, okay, wie müssen wir das vielleicht nochmal leicht abändern oder brauchen wir eine größere, nähere Distanz, was auch immer. Ne? Dann muss man dann nochmal genauer hingucken. Aber es gibt ja trotzdem grundsätzliche Prinzipien, die, also Lernen ist ja immer gleich.
Lernen und ob ich nun Belohnung A oder Belohnung B verwende und das dadurch variiere,
Ja, und es sind für mich auch immer, es sind immer Sachen, die du am Anfang abcheckst. Ist der Hund gesund? Hat der irgendwo Schmerzen? Hat der irgendwo Stress? Das sind Sachen, die musst du, finde ich, in einer guten Analyse am Anfang immer abchecken. Und wenn das geklärt ist, dann kann man ins Training reingehen. Und wenn die Sachen passen, dann funktionieren letzten Endes auch, ich sage jetzt mal, diese modifizierten Sachen, dass man sagt, so baust du den Rückruf auf oder so baust du auf, dass dein Hund keine anderen Hunde mehr anbrüllt. Das Training ist ja letzten Endes immer dasselbe.
Richtig. Und
Und das
zwar
kommt eben genau
ganz
da.
egal, ob ich jetzt
Ja.
einen Sitz übe oder, also es gibt ja so Trainingsrichtungen, die nennen das dann formales Training, wenn du auch mal mit Leckerchen anfangen kannst.
Ja.
Oder ob ich einen Sitz und bleib übe, wo es dann immer heißt, nein, da muss ich dann Verbindlichkeit reinbringen. Das ist dann kein formales Training mehr, weil das ist dann auf der Beziehungsebene. Wenn ich jetzt sage, sitz und der Hund steht nach einer Minute wieder auf, dann hat er hinterher einen Konflikt mit mir, wo ich denke, was?
Man
Nur
kann
weil ich
doch,
ihm nicht
und
ein
dann
anständiges Bleib beigebracht habe?
wird uns vorgeworfen, dass wir so kompliziert sind.
Ja.
Ja.
Und es ist, also das ist, Entschuldigung, aber das ist, für mich ist das immer Hokuspokus, ja. Weil ich mir denke, das kann doch irgendwie nicht wahr sein. Ich kann doch dem Hund ordentlich Bleib beibringen, ohne da eine Art Verbindlichkeit durchsetzen zu müssen und einen Konflikt mit mir aufzumachen. Ja, das ist, aber gut, so, wir sind jetzt dann bei den Konflikten da, wo wir eigentlich hin wollten.
Genau,
Ne?
ich wollte gerade sagen, so, jetzt haben wir hier ein bisschen gerantet. Wie fast jedes in jedem Podcast.
Ja, ich bin halt gerade noch so drin, ne? Weil das
ja,
halt
ja, ja,
nach
ja,
dem
ja.
anderen Ding
Und
so aufkam.
wir steigen jetzt mal tiefer ein. Also, Stellvertreterkonflikt. Mir wird jetzt gesagt, ich komme jetzt als Halterin zu dir und sage, mein Hund hat zum Beispiel, wir machen es vielleicht einfach mal in konkreten Beispielen fest, mein Hund hat brüllt andere Hunde an.
Ja, das ist das Übliche.
Genau. Mein Hund brüllt andere Hunde an und was mache ich denn jetzt? Und dann sagst du, da bauen wir jetzt mal einen Stellvertreterkonflikt auf.
Ja, aber erstmal wird ja immer die Beziehungsstruktur angeschaut.
Ach du Scheiße, okay.
Ja. Es geht ja darum, und das ist ja, also, ja, vielleicht reden wir erstmal darum, was ist ein Stellvertreterkonflikt?
Genau.
Und dann sagen wir, wofür der gut ist.
Mhm.
Also, die Sache ist halt die, ich habe ja irgendeinen Konflikt mit meinem Hund, was weiß ich, der pöbelt andere Hunde an. Ich persönlich bin ja der Meinung, dann hat der Hund ein Problem, einen Konflikt mit dem anderen Hund.
Ja.
Und ich habe einen Konflikt mit meinem Hund, der aber gar nicht mit mir, zumindest nicht in dem Moment. Aber gut, ist Kleckerei, können wir rauslassen. Jedenfalls hätte ich da einen Konflikt mit meinem Hund. Und in dem Moment, wenn ich sage, nein, lass das, nimmt er ein Verbot von mir nicht an, weil er halt so eine hohe Erregungslage ist, der kann nicht anders und so weiter und so fort. Und weil es ist ja dann irgendwie so ist, weil er das Verbot in dem Moment nicht annehmen kann oder ich zu heftig auf ihn einwirken müsste, verlagere ich die Baustelle ein bisschen weiter nach vorne. Das heißt, ich fange nicht an mit dem, ich klopfe auf ihn ein, wenn er einen anderen Hund anpöbelt, sondern ich suche mir im Alltag Dinge, von denen ich denke, dass mein Hund da vielleicht auch einen Konflikt mit mir haben könnte. Sei es, ich mache die Tür auf, mein Hund möchte nach draußen. Sei es, ich sage ihm, er soll auf seiner Decke liegen bleiben und er liegt da nicht die nächsten 3 Stunden. Sei es, ich sage meinem Hund, er soll sich hinsetzen und er steht aber, weiß ich, nach einer Minute wieder auf. Ne? Also solche Sachen und sage, ja, okay, da hat der Hund einen Konflikt mit mir. Auch da denke ich mir, nö, da kann man alles über anständiges, stinknormales Training regeln, aber okay, sei es so.
Ja,
dann hat der Hund,
genau.
Ja,
das, was ich als Beispiel da auch noch gefunden habe, ist, ich gebe dem Hund einen Sitz und bleib, werf den Ball. Der Hund ist an der Leine, darf den Ball nicht hinterherhetzen. Kommt der Hund ja auch in Konflikt mit mir.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Ne? Und
oder Kofferraum auf, der Hund springt aus dem Auto raus oder so.
Ja. Ja.
Ne? Also so Sachen, die eigentlich einfach, auch im Training einfach sind. Das ist ja der Punkt auch. Das heißt, sie fangen dann an mit so einem kleinen Konflikt, bei dem sich der Hund noch leicht hemmen lässt, damit er in solchen Situationen lernt, ein Verbot von mir anzunehmen, weil ich das Verbot in solchen Situationen gut durchsetzen kann, weil das sind oft Situationen, die sind irgendwie kontrollierbar. Es sind Situationen, bei denen, sagen wir, das Erregungsniveau des Hundes nicht so super hoch ist, zumindest anfangs nicht. Es sind Situationen, ja, wo ich den Hund einfach hemmen kann, wo ich eigentlich relativ schnell zu einem Ziel komme. Und das Ziel des Ganzen ist dann halt, dass der Hund lernt, ein Verbot von mir anzunehmen. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja fast wie im positiven Training.
Genau.
Weißt du, wir fangen ja auch erst an unter wenig Ablenkung, oder?
Ja, und das ist ja auch genau das, also so dieser erste Schritt zu sagen, der schafft das an anderen Hunden nicht, also verlagere ich das Ganze irgendwo hin, wo es machbarer für den Hund ist, wo er nicht in eine so extrem hohe Erregungslage kommt, würden wir ja sagen, ja, machen wir auch. Also, ne, wenn ich weiß, dass der Hund auf einen anderen Hund reagiert, wenn er 3 Meter entfernt ist, dann stelle ich halt erstmal in 15 Meter entfernten Stoffhund hin.
Ja, genau,
so.
Ganz genau. Nur mit dem kleinen Unterschied,
dass wir dann den Hund für ruhiges Verhalten belohnen Und die warten, dass er, und dann im aversiven Training wird dann sozusagen gewartet, dass der Hund das Fehlverhalten zeigt, damit ich ihn dann hemmen kann. Und das Hemmen kann ja auch, also einfach für jeden, für den das jetzt vielleicht nicht so ein Begriff ist, ein Hemmen ist, ich stelle mich schnell davor, ich blocke den Hund ab, ich rucke den an der Leine zurück. Was fällt dir sonst noch so ein? Ich werde laut.
Heute habe ich gerade noch eine Nachricht bekommen nach dem Motto, ja, das mit dem häuslichen Programm und wir sollten das auch durchziehen. Und uns wurde geraten, dann auch eine Wasserflasche mit zum Spaziergang zu nehmen und den Hund nachzuspritzen, wenn er an der Leine zieht. Oder was an der Leine zieht oder in den Ärmel beißen. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall irgendwas beim Spaziergang. Na, also da eine Wasserflasche auf jeden Fall mitzunehmen. Und der Hund musste zu Hause stundenlang auf der Decke liegen. Das heißt, Deckentraining war im Sinne von, ich blocke den Hund, ich schiebe den immer wieder auf seine Decke zurück. Nur wenn er dann da liegen bleibt, dann hat er halt quasi seine Ruhe. Also das war jetzt schon ein häusliches Programm, aber es könnte ja genauso gut eben auch ein Konflikt sein, den ich dann mit dem Hund aufmache, obwohl ich das eigentlich gar nicht muss.
Genau. Das heißt, ich mache einen Konflikt auf und bringe dem Hund dann bei, wenn du etwas möchtest und ich sage nein, dann wird's doof. Also nimm dich schneller zurück, dann wird's auch nicht doof.
Genau. Und wie gesagt, prinzipiell könnte man das ja vergleichen bei uns mit einer Ablenkungsliste, ne? Das heißt, wir
Genau.
üben zuerst so unter wenig Ablenkung und dann bringen wir immer mehr Ablenkung rein, sodass der Hund es noch schaffen kann. Aber das ist eben genau der Punkt, weil das andere Training eben darauf abzielt, dass der Hund es eben nicht schaffen kann. Ja, und es im Endeffekt ja auch schon gar nicht schaffen soll, weil wenn er es nämlich schaffen würde, hätte ich ja gar keinen Konflikt und dann könnte ich gar keinen Stellvertreterkonflikt aufmachen und ich könnte ihn auch nicht bestrafen. Und dann bräuchte er kein Verbot von mir annehmen. Und das ist ja eigentlich der Sinn dieser ganzen Geschichte.
Ja, also tatsächlich habe ich schon mal eine Zwischenform auch gesehen, wo der Stellvertreterkonflikt in, also das war auch so, da habe ich es tatsächlich nicht verstanden, was das sollte. Der Hund sollte in einem Viereck stehen, also sehr impulsiver Hund, sollte in so einem Viereck stehen bleiben und immer wenn er da rausgegangen ist, wurde er da halt wieder reingeschickt.
Also fast wie Deckentraining.
Fast wie Deckentraining, aber wurde freundlich reingeschickt.
Okay.
Und da habe ich mich dann aber auch gefragt, ja, aber was. Also das habe ich wirklich nicht verstanden, was das bringt für diesen Hund, der so impulsiv ist. Und das wurde auch als Stellvertreterkonflikt betitelt, dass man an so einer Stelle erstmal anfängt, wo der halt noch nicht total irgendwie hochgefahren ist. Und das fand ich dann, weil das hat für mich halt überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Weil das
Ja,
doch
es
weder
geht
das
halt, wie gesagt,
eine noch das andere ist. Also, ne?
ja, es geht halt irgendwie darum zu sagen, wenn ich dir sage, du machst das jetzt, dann machst du das jetzt.
Genau.
Na, also diese Verbindlichkeit reinbringen. Und
Ja.
das ist das Schlimme, egal wie es dem Hund dabei geht. Das ist das, was für mich auch irgendwie dann so der Knackpunkt ist, wo ich sage, da gehe ich tatsächlich nicht mehr mit. Weil es geht darum, in dem Moment, wir hatten das beim häuslichen Programm ja auch in unserem Gespräch, dass wir sagen, es ist so oft so eine Ego-Streichelei. Ja, weil der Hund hat keinen Konflikt mit mir, wenn der einen anderen Hund anpöbelt. Der hat auch keinen Konflikt mit mir, wenn er da nicht irgendwie 3 Minuten sitzen kann, obwohl ich das nie so wirklich geübt habe, auf die nette Weise geübt habe. Ja, es ist, dann hat er keinen Konflikt mit mir, sondern ich bin diejenige, die dann den Konflikt mit dem Hund sucht. Und ich denke mir, warum eigentlich? Wenn mein Hund an der Leine pöbelt, dann kann ich doch wunderbar an der Leinenpöbelei arbeiten. Und das kleinschrittig. Da muss der kein Verbot von mir annehmen, sondern es geht ja. Wir wissen doch, dass es nett geht. Und wir wissen auch, dass es eben auf die aversive Weise sehr, sehr schwierig ist, einem Hund beizubringen, andere Hunde toll zu finden, wenn er jedes Mal ein paar auf den Sack kriegt, wenn er einen anderen Hund nur schief anschaut. Ja, wie soll der dann dazu kommen, dass er die anderen Hunde mag? Ja, natürlich kann es trotzdem sein, dass wenn er einen Hund mehrfach sieht und sich dem langsam annähert und der Hund kriegt das irgendwie selbst auf die Reihe, dass er dann Hundekumpels findet. Klar geht das, aber viel, viel schwerer als mit nettem Training, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, und das, was ich da tatsächlich dann auch oft sehe, ist, dass das dann auch nicht eine wirklich gute Freundschaft ist zwischen den Hunden, sondern dass der dann halt eher meidet und eher versucht, da nicht groß aufzufallen. Und nicht groß aufzufallen ist ja kein gutes soziales Verhalten. Das ist für uns von außen gesehen, ja, das ist ja super, der sucht keinen Ärger. Ist ja das, was in diesen Pöblergruppen oder in diesen Raufergruppen dann auch gemacht wird, ne? Wo die sich dann alle irgendwie kloppen und ja, damit er mal sieht, was da irgendwie, wo der Hammer hängt, wo ich halt denke, nee, also ich lasse schon auch mal in den Gruppen Mini-Konflikte zwischen den Hunden zu und die dürfen das dann auch selbst klären
Wenn
im
sie das schaffen.
Rahmen.
Ja. Ne? Wenn sie das schaffen, eben ohne
wenn sie das schaffen,
da einen riesen Fass aufzumachen.
Genau, also wenn ich dann merke, okay, die sind jetzt gerade, dass man nicht sofort immer eingreift, sondern gut beobachtet und lobend auch reingeht, dass die Hunde dann von sich aus so einer Situation rausgehen können, sollen die ja auch.
Keine Frage. Vor allem gerade, wenn Hunde sich schon länger kennen.
Ja.
Ja, weißt du, wenn die wissen, wie der andere tickt und so weiter, kann man einen Konflikt auch mal laufen lassen. Das wird dann eben nicht in der Beißerei ausarten. Das ist ja der Punkt.
Genau.
Ja, aber da ist ja vorher schon ganz, ganz viel nettes Training passiert, dass die Hunde eben entspannter sind in solchen Situationen.
Ja. Genau, das heißt, Stellvertreterkonflikt ist sozusagen das Erste, was ich tue, ist, den Hund in eine Situation reinzubringen, wo die ihm nicht so wichtig ist, als dass er so sehr nach vorne geht oder das so sehr durchsetzen möchte für sich.
Genau.
Aus welchen Gründen auch immer, weil er den doof findet oder weil er ganz schnell raus muss oder so. Und dann hemme ich ihn, da muss ich ja auch nicht ganz so arg doll hemmen, also da muss ich nicht gleich total draufhauen, sondern dann reicht vielleicht so ein Ablocken oder so ein Hey und zurückschicken, dass der Hund lernt, okay, wenn ich hier was sage, tust du das. Das ist Sinn und Zweck der Übung, oder? Dass ein Verbot von mir angenommen wird.
Ganz genau, ne? Dass der Hund halt lernt, die Olle hat das Sagen.
Mhm.
Was ja verständlich ist, sag ich mal so, vom Gedanken her. Ne? Also vom Gedanken her kann ich das total nachvollziehen. Nach dem Motto, hemme ihn da, wo es leicht ist, dann fällt es dir hinterher leichter da, wo es schwer ist. Du kennst ja bestimmt diese Geschichte von dem Elefanten, der als junger Elefant an einen dünnen Ast angebunden wird und merkt, ah, er kommt da nicht los. Und wenn er dann groß ist, dann reicht angeblich dieser dünne Ast und der Elefant bleibt da. Ich persönlich halte das wirklich für eine sehr seltsame Geschichte, weil ich denke, wenn der große Elefant einmal merkt, ah, ich komme aber doch vorwärts, dann ist die Sache damit auch durch. Aber ne, so vom Gedanken her, ne, dass der Hund eben dann irgendwie merkt, ah, die hat was zu sagen und die kann mir was verbieten und die kann mich hemmen. Und ich muss in bestimmten Situationen mich unwohl fühlen bei ihr. Und dann mache ich halt dann nicht das, was ich nicht machen soll, wie auch immer man das jetzt ausdrücken soll.
Und das ist ja wirklich so das ganz Wichtige, dass ja nicht der Hund lernt, ich kann mich auf meinen Menschen verlassen, sondern er lernt, kann doof werden.
Ja, fühle mich von meinem Menschen bedroht.
Ja.
Muss man sagen, wie es ist, weil ich habe schon wieder diese Facebook-Diskussion im Kopf, wo dann einer schrieb, ja, aber das kann ja auch alles nett und fair und wohlwollend irgendwie ablaufen. Wo ich gesagt habe, ich habe tatsächlich noch nie irgendwo gehört oder gesehen oder dass in diesem zusammen irgendwas nett und fair und wohlwollend abläuft, weil es geht ja gerade um Konflikte. Es geht ja gerade darum, dass der Hund merken soll, dass ich ihn in dem Moment hemmen kann. In einem der Podcasts, die ich gestern gehört habe, wurde dann irgendwie ein zwischenmenschliches Beispiel aufgemacht nach dem Motto, es wäre doch auch besser, wenn man sich im Zwischenmenschlichen erstmal über Kleinigkeiten streitet, damit man weiß, wie der andere tickt, falls es mal ernst wird. Falls es um ernste Streitigkeiten geht, wo ich dachte, das ist aber irgendwie ein bisschen unlogisch.
Es ist vor allen Dingen, mit wem hatte ich das denn gestern? Mit den beiden Mädels aus Spanien, mit Andrea und Katrin. Da sind wir wieder in diesem Bereich der nicht guten Beziehungen.
Ja.
Menschen untereinander. Weil wenn ich jetzt mit meinem Partner einen Streit anfange, nur um mal auszutarieren, ich stelle diesen Streit nur, um mich mal zu streiten, um mal zu gucken, wie der so streitet und am besten auch, um dem klarzustellen, wenn es um Kleinigkeiten geht, habe ich hier trotzdem die Hosen an.
Ja, das haben sie natürlich dann nicht so gesagt, sondern es ging natürlich um eine Kommunikation auf Augenhöhe dann in dem Moment, damit man mal checkt, wie der andere so ist und sowas.
Wow.
Ja. Aber sagten dann halt auch, dass eben Stellvertreterkonflikte aber solche sind, die ja trotzdem irgendwie nützlich sein können. Also das wäre dann ja kein Streit irgendwie, wie haben sie es so genannt? Der tatsächlich irgendwie so aus dem Nichts, den ich mir nur ausdenke, sondern das wären so Nice-to-have-Sachen. Also, wenn der Hund aus dem Auto springt, dann könnte man das doch gleich als Stellvertreterkonflikt nehmen. Das würde, also ich sag mal, jetzt so übersetzt auf uns Menschen irgendwie so sagen, es gibt tatsächlich einen Konflikt, der ist jetzt aber nicht so schwer. Und das ist halt die Frage, ob man den dann austragen muss, wenn es einem eh nicht so wichtig ist. Ja, also...
Oder ob man es nett löst.
Ja, ganz genau. Ob es da nicht irgendwie auch andere Möglichkeiten gibt.
Ja, und also all diese Sachen, ne, da, ich Das sind ja auch alles Sachen, natürlich sind die nice to have. Also wenn ich einen Hund habe, ist es natürlich wichtig, dass ich den Kofferraum aufmachen kann und der ist nicht sofort draußen. Wenn ich
Ja.
an der Straße wohne, ist es natürlich wichtig, ich mache die Tür auf und der Hund rennt nicht auf die Straße. Jetzt kommt das große Aber, dafür muss ich meinen Hund nicht in Konflikt bringen.
Das ist eben der Punkt. Und es ist ja auch überhaupt kein Thema, ja, wenn ich einen Hund habe, der einen anderen Hund anpöbelt und der gerade dann draußen schon in Erwartung anderer Hunde schon unter Hochspannung steht, dass ich sage, ich kann mit dem nettes Leinführigkeitstraining machen, ich kann mit dem nettes Entspannungstraining machen. Das heißt, ich kann ein Vortraining machen,
Genau.
ohne einen Stellvertreterkonflikt aufzumachen. Ich kann mit dem vorher schon üben. Das ist total super, ja, weil dann lernen Herrchen, Frauchen irgendwie was lernen, wie kann ich richtig belohnen? Wie muss ich auf das Timing achten? Das kann ich wunderbar bei Sachen machen, die den Leuten noch nicht so super wichtig sind, die aber nice to have sind. Und dann kann ich sowas auch üben, wie spring nicht sofort aus dem Auto aus, sondern warte, bis ich die Klappe aufgemacht habe, bis ich dich angeleint habe, die Tür ist auf, keine Ahnung was. Aber, und das ist eben der Punkt, dafür muss ich den Hund und mich gar nicht in einen Konflikt bringen. Ich kann das doch wunderbar ohne machen. Ich kann das auf eine nette Weise trainieren. Die Leute trainieren Timing, die trainieren Handling, die sind für die größeren Konflikte dann eben auch gerüstet, weil sie das schon kennen. Ja, ist super. Aber das ist dann quasi kein Stellvertreter-Konflikt, sondern eben mehr oder weniger Stellvertreter-nettes Training. Keine Ahnung, wie man es nennen soll.
Ja, also die Vorbereitung auch darauf, dass ich dann auch schneller und besser reagieren kann und der Hund dann auch schon weiß, wenn ich, also ich habe das jetzt gemerkt, jetzt ist der Juno ja seit 2021 bei mir, Ende 2021. Und ich arbeite ja auch die ganze Zeit schon mit dem Markerwort und loop den durch und bei, ne, schwierigen Sachen. Und weil er ist ein Herdenschutzhund, braucht ein bisschen länger, und er hat ja auch seine Krankheitsgeschichte.
Ja.
Aber seit diesem Jahr fällt mir das extrem auf, dass sobald ich mit dem Marker reingehe, eine Entspannung in den Hund reinkommt. Selbst wenn der vorher rumgepöbelt hat. Also wir hatten eben die Situation hier, dass ein LKW wieder kam. Ein LKW ist hier auf diesem Matscheschnee.
Ja.
Ist immer, also normal haben wir das ganz gut im Griff, aber momentan mit der nassen Straße ist ein anderes Geräusch, findet er doof und es geht ihm gerade wieder nicht so gut. Und er brüllt halt einmal kurz rein und ich sage sofort, yep. Super gut, klasse. Und er nimmt sich sofort zurück
Ja.
und guckt mich an und sagt: Ach so, ist gar nicht so schlimm. Ich so, nee, Schnecki, ist gar nicht so schlimm. Ja, dann rück mal einen Keks raus. Ja, dann rück ich einen Keks raus. Und teilweise guckt er sich dann schon zu mir um, so, ey, ich brauche hier ein paar mehr Kekse, sonst schaffe ich das nicht.
Ja, das ist voll süß.
Ne, total niedlich.
Das ist
Total
abgefahren.
toll.
Da habe ich auch heute tatsächlich noch eine Sprachnachricht bekommen von einer Person, die mir eben ausschrieb: Ja, wir haben das mit dem häuslichen Programm auch hinter uns und wurde dies und jenes und das geraten.
Wunder.
Und das haben wir Gott sei Dank hinter uns gelassen. Und dann beschrieb sie den Besuch bei einer Physiotherapeutin mit dem Hund, weil der eben, das Bein geschont, der hatte da Schmerzen und die Physiotherapeutin hat den Hund halt massiert und man merkte, es war ihm unangenehm. Na, und dann hatte sie so ein paar Leckerchen, die hat sie dann dem Hund halt gegeben, was man in so einer Situation halt manchmal macht, um es nicht so
Ja.
schlimmer zu machen. Und dann hat sie gedacht, oh, ich kann ja nicht die ganze Zeit füttern, hat die Leckerchen weggestellt. Und dann hat der Hund tatsächlich sich irgendwann wirklich so mit dem Kopf so zu den Leckerchen, so, das ist eine unangenehme Situation, kann ich wenigstens ein paar Goodies haben? Die hat er
Ja.
dann natürlich dann auch bekommen, ne?
Ja.
Und die hat dann wirklich, es war eine Hilfe für den Hund dann in dem Moment, ne? Obwohl es halt unangenehm war und das fand ich so toll.
Und das ist also sowas einfach im Kopf zu behalten, dass, weil ich das auch immer wieder diese Diskussion habe, kann ich denn in den Bällen reinmarkieren? Kann ich denn in den Bällen reinfüttern? Soll ich den Hund denn trotzdem loben, obwohl er mir nach vorne schießt? Und ich merke das, also Juno ist da echt immer so mein Beispiel, also auch der extremste Hund, der jemals bei mir gewohnt hat, aber der nimmt das so gut an. Also er kann es nicht immer annehmen, aber ich merke, dass sich seine ganze Körperspannung sehr, sehr schnell verändert, teilweise sofort verändert, obwohl der vorher so richtig. Also es ist echt nicht schön, wenn der nach vorne. Also es gibt unterschiedliche Arten, nach vorne zu gehen bei ihm. Ne? Manchmal ist es echt ernst und manchmal ist es, ach, ich bin jetzt halt gerade so aufgeregt, aber da hole ich ihn immer noch besser raus. Aber wie gut das mittlerweile geht und wie schnell er sich dann auch zu mir umorientieren kann und durchatmen kann und sagen kann, okay, das kriegen wir hin. Und im anderen Beispiel, wenn ich mal nicht so achtsam mit ihm umgegangen bin, weil er vielleicht gerade die Kiescher wieder angeknurrt hat, ich einen schlechten Tag habe und ihn anfragen, ey, Alter, lass den Scheiß jetzt mal, ne, weil auch, ne, hab auch mal
Ja,
so
mal alle
Tage
Nerven.
und alte Prinzessinnen sollten halt einfach nicht angeknurrt werden. Aber dann muss ich wirklich zusehen, weil dann beäugt er mich ganz mit ganz großen Augen. Und dann ist er mir gegenüber deutlich vorsichtiger und viel zurückhaltender und deutlich kritischer wieder. Sofort.
Ja, aber das ist ja dann gewollt. Ja, das ist ja, ja, weißt du, solche Sachen sind
aber
dann
das
eben
schlägt
gewollt.
Halt, genau, das ist gewollt, aber bei Juno schlägt es dann halt um. Wenn ich das dreimal
Richtig.
Mehr mache, dann habe ich den halt im Arm hängen.
Ja,
weil
das
der
ist
sagt,
der
dir
Punkt.
Vertraue ich nicht.
Richtig. Und da sind wir eigentlich auch schon genau bei dem Punkt,
Ja.
Was diese Sachen mit diesen Stellvertreterkonflikten dann aber auch so gefährlich macht. Interessanterweise war, wieder in einem der Podcasts, weil wie gesagt, ich habe ja zu Recherchezwecken und sowas, sagte dann auch ein Trainer tatsächlich, und auch die Trainerin, die auch mit dabei war, glaube ich auch, dass man aufpassen sollte, dass man das nicht an zu vielen Baustellen macht, dass man nicht zu viele aufmacht, weil das wäre ja frustend für den Hund.
Ach.
Und wenn man den Hund dadurch zu sehr frustriert, dann könne das eben auch ins Gegenteil umschlagen, wo ich dachte mir, no shit, Sherlock. Ja, also es, denk, ja, das ist ja genau der Punkt, warum wir das nicht machen. Weil der Hund nicht nur gefrustet ist, je nachdem, sondern sich vielleicht sogar von mir bedroht fühlt. In einer Situation, wo das überhaupt nicht notwendig ist. Ja, und wenn der Hund sich von mir bedroht fühlt, dann ist halt die Wahrscheinlichkeit größer, dass er mir gegenüber aggressiv reagiert. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass er zu Hause vielleicht nicht mehr so gut schläft, weil er halt nicht weiß, wann werde ich das nächste Mal hier von meinem Kissen verjagt, wann passiert dieses, wann passiert jenes, der dann vielleicht nicht mehr so gut zur Ruhe kommt. Vielleicht ist es sogar so, gerade bei diesem Sitztraining, oh, da habe ich einen ganz tollen Podcast zum Thema Stellvertreterkonflikte gehört mit der Janie Mai. Die hat nämlich gesagt, ja, was ist denn, wenn der Hund da 3 Minuten sitzt, aber der kann nicht die ganze Zeit sitzen, weil ihm irgendwas wehtut. Oder jetzt von mir noch ergänzt, weil der Boden zu kalt ist, weil dieses, das und das ist. Und der kann sich vielleicht, und dann legt er sich hin oder, wie ich auch sagen würde, steht auf und geht weg. Ja, schüttelt sich, lockert irgendwie die Muskeln und dann wird er dafür bestraft. Ja, der verliert doch komplett das Vertrauen in mich. Was ist denn, wenn ich den Hund dann dazu zwinge, sich dann dahin zu setzen und dann die ganze Zeit diese Position zu halten, die er vielleicht nicht halten kann? Vielleicht hat er Schmerzen dabei. Vielleicht mache ich jetzt gerade was in seinem Körper kaputt, indem ich ihn die ganze Zeit da sitzen lasse. Das Gleiche gilt auch für dieses Deckentraining. Wenn mein Hund die ganze Zeit auf dieser Decke bleiben muss, dann ist er je nachdem ja nicht besonders entspannt da, ja, sondern die ganze Zeit spannt er sich an. Dann darf er die Pfote nicht über den Rand hängen lassen. Habe ich ja auch alles schon mitgekriegt. Also, ne, so dann darf er sich nur auf eine bestimmte Art und Weise dahinlegen. Und dann muss er, ey, was weiß denn ich, was für den Hund in dem Moment gut und gesund ist und sowas. Das ist doch schrecklich, wenn ich dem Hund sage, du darfst nur so da liegen.
Ja, und das können wir uns ja alle, die jemals eine Grippe gehabt haben und zu
oh,
viel
ja.
Zeit auf dem Sofa verbracht haben.
Oh ja.
Das vorletzte Mal war ich danach beim Orthopäden, der hat mich nur gefragt, hatten Sie eine Grippe? Ich so, ja. 2 Wochen nur gelegen? Ich so, ja. Ja, dauert jetzt ein bisschen. Ihr Körper ist halt total verzogen und das tut jetzt halt alles weh. Bisschen Yoga machen durch, ne? Aber der Rücken tut halt einfach elendig weh, wenn man zu lange, zu viel irgendwo liegt.
Ja.
Und es geht ja unseren Hunden ähnlich, wenn die sich dann nicht umlagern können, wenn die sich nicht zwischendurch bewegen können. Und wir wissen es ja nicht.
Eben.
Was die bequemste Stellung oder wo die lieber liegen dann auch in dem Moment.
Ja,
es ist,
oder wenn sie aufstehen müssen oder sich
ja.
hinlegen müssen, weil sie es halt vielleicht muskulär einfach nicht auf die Reihe kriegen, dann sehe ich das doch nicht als ungehorsam.
Ja.
Ja, das kann ich dem Hund auch tatsächlich gar nicht immer ansehen.
Nein, oder wenn sie vielleicht dann auch mal aufs Klo müssen.
Ja. Ja, oder weil es unangenehm ist da, wo sie sitzen
ja.
oder sowas, ja. Oder, ach, das sind so... Mühe, und da kriege ich schon wieder die Krätze, weil ich denke, das sind so unnötige Konflikte, die ich aufmache. Ich bedrohe meinen Hund in Situationen, wo es nicht nötig ist.
Ja.
Ja? Grundsätzlich denke ich ja, per se ist es nicht nötig, aber es ist, man kriegt ja immer dieses berühmte Beispiel, ich habe meinen Hund an der Schlepp, der rennt Richtung Straße oder sowas. Natürlich würde ich den dann wie bescheuert an der Leine zu mir heranrucken, falls da auf einmal der LKW da auftaucht. Ja, ist überhaupt keine Frage. Natürlich kann es dann sein, dass ich sogar meinen Hund wehtue oder ich ihn anschreie oder sonst irgendwas, damit der herkommt. Falls
der
da irgendwas Blödes
ist.
Ist.
Das ist ein Notfall und kein Training.
Richtig. Und das andere ist kein Notfall.
Genau.
Es ist einfach kein Notfall.
Ja. Ja. Was kann denn jetzt passieren? Also so ein bisschen sind wir da ja schon reingegangen, wenn ich jetzt über den Stellvertreterkonflikt arbeite. Also mir gehen da noch so 2 Sachen im Kopf rum. Ziel ist ja, Hund wird gehemmt, Hund weiß, ich kann nicht hemmen, also gehst du nicht nach vorne. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es für die Bindung und fürs Vertrauen nicht besonders förderlich ist, weil wir einfach für den Hund unberechenbarer werden auch. Was ja durchaus auch gewollt ist im aversiven Hundetraining, dass der
Richtig.
Hund nichts macht
Verunsichert
oder
wird.
wenig macht, weil er einfach nicht weiß, wie ich dann reagiere. Das heißt, es ist ein Vertrauensbruch da. Wie sehr ist das denn dann umsetzbar auf die Situation an sich?
Ja, das ist eben immer genau die Frage. Also lassen wir mal einen Stellvertreterkonflikt mit dem Sitz, Sitz und Bleib. Ja, das heißt, mein Hund soll, ich habe mit Leckerchen angefüttert, das hat alles funktioniert und irgendwann bringe ich da Verbindlichkeit rein, wie es immer so schön heißt. Das heißt, ich warte, bis er aufsteht und dann kriegt er einen Bauchensack. So, was macht das jetzt in einer Situation, wo ein anderer Hund da ist? Bringt das irgendwas? Natürlich könnte ich in der Situation dann auch Sitz und Bleib verlangen, weil das habe ich mit dem Hund ja dann schon geklärt. Ja, also das könnte ich theoretisch, das heißt, es könnte mir vielleicht sogar helfen dabei. Also im Sinne von, mein Hund pöbelt da nicht los, weil ich ja gesagt habe, du bleibst hier sitzen und wenn die Hölle zufriert, du bleibst hier trotzdem sitzen.
Ja.
Na, auf eine unangenehme Art und Weise.
Ja, ja.
Das heißt, es könnte theoretisch helfen. Wobei es natürlich nicht hilft, ist, dass mein Hund andere Hunde gut findet. Entspannter ist, wenn andere Hunde dabei sind. Sich wohler fühlt, wenn andere Hunde da sind. Was ja automatisch das blöde Verhalten, das Pöbeln verringern würde, ja? Automatisch, wenn ein Hund sich in so einer Situation wohler fühlt, pöbelt er weniger, ist logisch, ne? Dabei hilft das nicht.
Nee. Und es ist ja auch, also das, was wir, also klar, es hilft in Anführungsstrichen in dem Moment, weil mein Hund weiß, wie ich reagiere und dass er dem vielleicht entgehen möchte. Jetzt können in meinem Kopf machen sich jetzt so ein bisschen zwei Szenarien auf. Das eine ist, dass er deutlich heftiger und schneller nach vorne geht, damit ich nicht so schnell reagieren kann.
Das könnte sein, ja.
Damit er der Strafe eventuell entgeht. Oder dass, wenn ich dann versuche, erst normal zu strafen, dass ich dann einen Hund habe, der, weil der Stresspegel ja eh sehr hoch ist, weil die Erwartung auf die Strafe ja auch da ist, dass ich dann einen Hund habe, der umadressiert. Der
Auch
sagt,
das geht.
Mein Stresspegel ist da hinaus, ich will den anderen Hund fressen, weil ich mich total unwohl fühle und ich will einfach nur, dass der weggeht. Dann kommst du noch und ich weiß, dass du jetzt mit irgendwas Strafendem kommst. Wenn ich den nicht kriege, packe ich das, was bei mir irgendwo in der Nähe ist, oder ich möchte dich stoppen, damit du mir auch nicht noch irgendwas tust.
Und dann hat der Hund einen Konflikt mit mir.
Und dann hat der Hund einen Konflikt mit mir. Und dann hat er wirklich einen Konflikt mit mir.
Ja, tatsächlich.
Und nicht nur ich mit ihm.
Ja. Das heißt ja nicht, und das muss man jetzt auch mal deutlich sagen, dass das jedes Mal so passiert.
Mhm.
Ja? Es gibt ja Hunde, die lassen sich gut hemmen. Es gibt Hunde, die sind da sagen, nee, dann mache ich das nicht. Oder es gibt Hunde, die man nur heftig genug hemmen muss und dann klappt es aber. Also es ist ja nicht so, dass das Strafen nicht funktionieren. Ja? Also die Strafen gehen ja, es funktioniert ja, dass ich bestimmtes Verhalten unterdrücken kann. Das heißt noch lange nicht, dass der Hund dann gutes Verhalten zeigt. Aber es ist möglich, Verhalten, das mein Hund zeigt, zu hemmen und zu unterdrücken. Aber ich kaufe mir halt, je nachdem, blöde Sachen damit ein. Und ich verweise da im Moment wirklich immer super gerne auf den Vortrag von Christoph Siegenthaler. Ich weiß nicht, wie oft ich dir die letzten Mal schon verlinkt habe, die letzten Tage. Seinen tollen Vortrag vom Symposium gegen Gewalt im Hundetraining.
Ja.
Das hat er dann nach dem Symposium nochmal aufgenommen, wie avasives Training, was Studien zu avasiven Training sagen. Und das möchte ich irgendwie eigentlich ausdrucken, sämtliche Studien, und die irgendwie an jede Hundeschule irgendwo an die Haustür hängen.
Ja.
Ja, weil es wirklich, die Studien sagen, es funktioniert beides. Es funktionieren Strafen und es funktioniert positives Training. Und das eine funktioniert nicht besser als das andere.
Ja.
Ja, positives Training ist genauso effektiv und effizient wie avasives Training auch. Ja? Aber beim avasiven Training habe ich je nachdem Nebenwirkungen. Ja? Nebenwirkungen wie Vertrauensverlust. Meideverhalten auch mir gegenüber, Aggressionsverhalten mir gegenüber, Aggressionsverhalten in bestimmten Situationen, Meideverhalten in bestimmten Situationen, ein Hund, der unter höherem Stress steht. Also das ist, die Hunde stehen unter höherem Stress bei avasivem Training. Sie schauen negativer auf ihre Umwelt. Sie schauen negativer in Situationen, die man sagt, das schaffst du. Und der Hund sagt, nee, ich glaube nicht. Also das ist das, was Studien halt sagen, ja. Und da kann man also gerne reinhören. Vielleicht verlinkst du das Ding auch.
Ja, den verlinke ich in jedem Fall hier auch drunter. Weil den wichtiger, ich bin jetzt erst zur Hälfte durch, weil ich habe es mir eh angehört auf dem Symposium.
Ja.
Aber genau, das war heute Morgen beim Spazierengehen mein Podcast.
Ja, ist sehr schön, weil er das dann halt noch ein bisschen ergänzt hat,
Ja.
ne? Also zu dem, was er auf dem Symposium gesagt hat. Das ist also nochmal ganz, ganz, ganz detailliert und sowas aufgeschlüsselt.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr gut.
Ja. Genau, also es hat, und das finde ich ist so wichtig, weil natürlich auch immer gesagt wird, ja, ihr sagt, dass Strafen nicht funktioniert. Doch, natürlich funktionieren Strafen.
Klar.
Ansonsten würde es ja keiner mehr machen, wenn es gar nicht
Richtig.
mehr funktioniert. Und es hat ja auch oft den Effekt, dass die Menschen sich erstmal gut fühlen, weil du halt einen angeblich schnelleres Ergebnis erstmal hast. Also ich hemme den Hund einmal und er hört dann, upsa, ich habe gerade meine ganzen Steuersachen, also meine gut
Oh Gott.
sortierten Steuersachen, also den Kasten, wo alle Belege drin sind, der ist mir
Hast du
jetzt gerade
umgeschmissen?
umgeschmissen.
Oh nein!
Ja,
Ja,
aber
erinnere
war nur
mich,
von den
sag
letzten 3 Monaten,
bloß
also
nichts
ist
mit
nicht mehr.
Steuer, da habe ich direkt wieder Bauchweh.
Ja, das muss ich auch noch.
Oh,
Na, machen wir
Hilfe.
lieber mit dem Podcast weiter.
Ja, ich hasse das. Ich
Ja,
hasse
ich
sowas.
das
Ich
auch.
hasse es so wahnsinnig
Ja,
sehr. Also, das
ja,
ist,
ja,
ja.
ja. Genau, also es ist klar, dass beides funktioniert und es ist auch klar, warum Menschen das noch machen, weil wenn ich da einmal laut bin und dann sehe ich, der Hund hört erstmal damit auf, dann ist ja bei mir auch eine Erleichterung da. Das
Natürlich.
Ding ist, dass die meisten halt durchgängig weiter strafen müssen, damit der Hund das Verhalten nicht jedes Mal wieder zeigt. Ne? Auch das haben wir oft.
Gewisser Gewöhnungseffekt tritt je nachdem auch ein.
Genau, gewisser Gewöhnungseffekt kann eintreten. Und dann frage ich mich halt, wenn ich zwei Sachen habe, die gleich gut funktionieren und das eine hat mehr Nebenwirkungen und ist grundsätzlich nicht so empathisch oder so nett für den Hund, warum sollte ich diesen Weg wählen?
Das verstehe ich auch nicht. Obwohl, nein, das stimmt. Doch, ich verstehe es irgendwo. Weil wenn ich die Story aufmache, mein Hund muss mich ernst nehmen, der muss ein Verbot von mir annehmen, deswegen muss ich mich da durchsetzen, dann klingt es irgendwie so wie, als wäre ich der Bezwinger der Bestie.
Ja.
Und das bauchpinselt natürlich so ein bisschen, wenn ich den Hund dann im Griff habe. Wenn ich sage, nein, das lässt du, und er lässt es sofort bleiben, weil ich, ne? Ja, also das ist so. Ja, es ist der Bezwinger der Bestie. Ich bin dann halt der Coole, der Macher, der, ich habe das hier alles im Griff und so. Und ja, ich glaube, dass das tatsächlich eine Rolle spielt. Also ich habe seit diesem Skandal im Dezember über diesen Südtiroler, war das Südtiroler, Tirol
Ja.
irgendwie, Österreich, Tirol irgendwas, über den Hundetrainer, der halt die Hunde so zu Brei getreten hat.
Ja.
Ja, habe ich seit der Zeit auch das eine oder andere Video, Podcast, irgendwie sowas von Hundeschulen, bei denen man weiß, die arbeiten in dieser Art. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viel Ego-Pinselei dabei ist.
Ja.
Das ist so dieses, ja, ich bin aber schon so oft gebissen worden und dieser Hund ist so
Es ist da.
gefährlich. Und wo ich mir denke, ja, ich bin in all den Jahren, ich war ja seit fast 30 Jahren, ja, bin ich einmal ernsthaft gebissen worden. Und da habe ich tatsächlich die Situation nicht gecheckt, weil der Hund auch viel Fell hatte und keine Ahnung. Ich habe das wirklich, da lag ein Leckerchen am Boden, ich wollte es dem Hund zeigen und dann ist mir der Hund in die Hand und hat mir in die Hand gebissen. Das ist das Einzige, was mir jemals passiert ist.
Und das heißt nicht, dass du mit weniger gefährlichen Hunden
Nö.
trainiert hast. Es heißt einfach nur, dass wir die Hunde besser lesen und die nicht in Situationen bringen, wo sie meinen, uns beißen zu müssen. Ich finde, das ist auch echt immer so ein, das wird ja auch immer bei dem amerikanischen Hundetrainer gerne gesagt, ja, der arbeitet nur mit Red Zone Hunden.
Ja, das ist ja das. Es ist,
Ne? Und
die
der
Hunde sind
wurde ja,
oft gar nicht so gefährlich.
genau, wurde ja auch schon so oft gebissen, wo ich halt denke, ja, daran sieht man ja, was für ein schlechter Trainer er ist. Weil
Richtig.
wäre er besser, würde er nicht permanent zerlegt werden von den Hunden.
Richtig.
Weil dann sehe ich die Körpersprache vorher und dann,
Ja.
ne, mache
Ja.
ich das anders. Also es
Ja.
ist kein Argument. Und die Hunde sind meistens auch nicht so krass,
Ja.
wie sie
Ja.
da hochstilisiert werden.
Richtig. Das sind in der Regel keine super bösen, irgendwie Höllen, Teufels, hau mich blau Hunde. Ja, natürlich gibt es die, die gefährlich sind, warum die
Ja,
aggressives
alle
Verhalten zeigen, die
Fälle.
den Menschen gegenüber aggressives, ja, überhaupt gar keine Frage. Ja, es gibt da Hunde, die sollten am besten 24 Stunden am Tag einen Maulkorb anhaben, ja, weil die komplett unberechenbar sind. Aber es kommt ja auch woher. Und das finde ich dann auch noch mal ganz interessant, nämlich noch eine andere Beobachtung, weil ich halt in letzter Zeit halt viel in dieser Recherche und überhaupt und so. Also ich mag mich gar nicht gerne in dieser Bubble aufhalten, aber es ging halt nicht anders. Interessanterweise sind das aber dann auch Trainer, die sagen, ja, dann war dann in dieser Woche das vierte Mal oder sowas das Wettamt bei mir. Und dann dachte ich mir, ist das vielleicht nicht mal was, worüber man nachdenken sollte? Oder ich weiß nicht, habe ich das hier schon gesagt, so dieses, habe ich hier noch nicht gesagt. Ich glaube, das hatte ich auch bei Facebook unter die Diskussion geschrieben, was nämlich auch in einem der Podcasts dann gesagt wurde. Ja, also wenn man diese Stellvertreterkonflikte ausführt, dann sollte man das vielleicht nicht auf der Hundewiese machen oder so ähnlich, weil ja die Leute drumherum sonst sagen können, ja, was machst denn du? Und das ist den Leuten natürlich unangenehm. Und da dachte ich mir, ey, ich mit meinem Training könnte überall auf dieser Welt irgendwie sowas und es käme keiner auf die Idee, mich anzupöbeln. Ja. Oder, ey, ich bin eine Hundeschule, ich habe schon seit 2006 ist diese Hundeschule eingetragen, seit fast 20 Jahren. Glaub mal nicht, dass jemals irgendeiner auf die Idee gekommen wäre, mir das Wettamt zu schicken. Warum das auch?
Ich glaube, das hängt aber alles so ein bisschen damit zusammen. Ich fand ja ich verlinke euch so viel unter dieser Folge. Ich finde das ganz spannend, weil du hattest doch mit dem Christoph auch die geschichtlichen Podcasts, also der Hundegeschichte. So.
Gerade eine neue Folge aufgenommen, die geht in ein paar Wochen online.
Und es ist dann Teil 3, oder?
Ja, und es wird auch noch einen vierten Teil. Wir haben jetzt zuerst gedacht, wir machen nur einen, aber das ist so irre das Thema. Ja.
Also die ersten zwei Teile habe ich mir angehört und was ich da total spannend fand, und das ist ja auch so ein bisschen momentan der Zeitgeist, jetzt wird es halt jetzt wird es hier auch wieder mal ein bisschen politisch. Früher war das ja auch so, dass die Leute schon sehr darauf geachtet haben, nett mit den Hunden zu trainieren. Also alles, was der Christoph da erzählt hat, ging ja viel in die Richtung, du darfst nicht zu hart mit dem Hund sein, dann wird er ängstlich oder aggressiv.
Der jagt da nicht bestärken. Mehr so, wie er jagen soll. Das waren ja Jagden
genau, vor allem. Genau, er soll ein mutiger Hund sein. Also das ist natürlich in der Sprache von früher, aber das fand ich ganz spannend. Und es ist ja, momentan wird das ja alles wieder deutlich schlimmer, habe ich das Gefühl. Und das hängt aber auch mit dem Zeitgeist zusammen, dass Gewalt grundsätzlich auch gegen Menschen wieder sehr runtergespielt wird.
Das stimmt.
Also ganz schlimm, was ich jetzt auch in den letzten Tagen, also wir nehmen diesen Podcast jetzt auf, kurz nachdem in Amerika
Alex Pretty vor 2 Wochen.
Genau.
Rennie Good
erschossen wurden. Und da sind dann Kommentare drunter, wie ja, die hätten ja auch zu Hause bleiben können.
Ja.
Da werden Zivilisten erschossen, die nichts gemacht haben oder die meinetwegen versucht haben, wegzufahren. Und da wird dann, also diese Verrohung, dieses Runtermachen von Gewalt, dieses Kleinreden von, naja, ist dann halt mal so. Also es ist jetzt in großem Maße, mich macht das sehr, sehr betroffen. Mich macht das auch ehrlich gesagt ein bisschen ängstlich, was hier irgendwie, also was grundsätzlich den Planeten gerade angeht, aber was hier auch irgendwann dann vielleicht passieren wird. Aber das sehen wir auch im Hundetraining, dass diese Verrohung und dieses Normalisieren von Gewalt, weil was anderes ist es ja nicht, es ist Normalisieren von Gewalt, das ist schon nicht so schlimm. Da trittst du halt mal rein. Der Trainer aus Österreich, der den Leuten noch erzählt hat, dass sie am besten Schuhe anziehen, die vorne noch ein bisschen verstärkt sind und das Ganze dann auch hinterm Auto machen, da reinzutreten, damit das keiner sieht.
Ja.
Also, das macht mich sprachlos.
Ja. Ja, das geht mir ganz genauso. Ne? Und also wenn wir jetzt hier über Stellvertreterkonflikte reden, dann ist natürlich in der Regel jetzt nicht so, dass da irgendwie ein Hund zu Brei getreten wird. Das wird normalerweise dann nicht passieren.
Nein.
Ja, da reden wir dann von Blocken, wir reden vom Leinenruck, wir reden ja von den Hund mal zu schubsen oder sowas.
Ja.
Schlimm genug.
Ja.
Schlimm genug. Also das, ne? Aber interessanterweise wird auch das tatsächlich jetzt nicht so wirklich offen hergetragen.
Ja.
Weißt du, wenn du sagst, jetzt musst du einen Stellvertreterkonflikt mit deinem Hund austragen, du musst da Verbindlichkeit reinbringen, der muss ein Verbot annehmen, aber es sagt kaum jemand, wie das passiert.
Ja.
Na, das ist ja das, was du vorhin schon sagtest, ja? Also, dass ich dann auch wissen möchte, was genau passiert denn da? Das, was ich jetzt sage, von wegen, da wird geblockt und so weiter, das hört man so zwischendurch raus, ja? Und wir sind natürlich auch alle schon auf Fortbildung gewesen, wo wir es auch gesehen haben. Ja, so ist es ja nicht. Also ist ja jetzt nicht so, als würde ich tatsächlich irgendwie schon seit 30 Jahren auf der Insel der Seligen leben. Dem ist ja nicht so, sondern natürlich mache ich mir in andere Sachen auch schlau. Und ich habe ehrlich gesagt auch schon Fortbildung verlassen, weil ich gesagt habe, meine gucke ich mir nicht an für die Scheiße.
Ja. Also tatsächlich mache ich es nicht mehr, dass ich dafür zahle, aber ich sehe zu, dass ich mir schon immer mal wieder Podcasts anhöre, Videos anschaue, damit man halt auch weiß, was da so auf einen zukommt.
Ja, die
Ne?
Leute
Also,
kommen ja damit auch, ja.
ja.
Das ist ja auch, du musst ja damit auch arbeiten,
Genau.
natürlich, ne?
Genau. Und ich muss auch wissen, wenn mir jemand sagt, wir haben in der anderen Hundeschule über einen Stellvertreterkonflikt gearbeitet, dass ich halt auch weiß, okay, was kann ich jetzt mit diesem Hund machen? Wo greifen wir an?
Ja.
Was sollte ich vielleicht nicht machen? Vor allen Dingen, wenn das ein Hund ist, der da schon gegengegangen ist.
Ja,
Das ist ja auch.
das ist der Punkt, weil es ging nämlich dann tatsächlich auch mit dem Podcast mal darum, was ist denn, was kann denn bei so einem Stellvertreterkonflikt dann auch passieren? Und ein Trainer sagte dann auch tatsächlich, ja, ich kann mich auch mal verschätzen, ne? Er sagt, dann ist es am besten, wenn man das den Leuten vorher schon sagt, nach dem Motto, ja, es könnte ja auch sein, dass der sich jetzt dagegen wehrt. Und dann sagen die Leute, wieso, das hat er doch noch nie gemacht. Und dann sagt er, ja, dann, wenn man dann hinterher, wenn der Hund sich dann wirklich gewehrt hat, dann kann man wenigstens sagen, ich habe es euch ja vorher gesagt. Wo ich denke, ja, wenn der Hund das noch nie gemacht hat, dann hatten die auch in dem Sinne noch nie einen Konflikt. Und jetzt
Ja.
haben sie einen. Wie scheiße ist das denn? Ja, also da.
Und wie immer, es ist halt total unnötig. Also es ist halt einfach
Ja.
unnötig, weil es geht problemlos anders. Und das ist jetzt auch nochmal so ein bisschen ein Shoutout an alle, die meinen, dass bestimmte Sachen sein müssen. Also ich glaube, das hängt schon auch damit zusammen, was für eine Blase man so lebt, was für Menschen man um
Natürlich.
sich rum hat, weil das natürlich auch einen extremen Druck bringt. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der nicht so funktioniert, wie er funktionieren soll in unserer Gesellschaft, und ich habe lauter Menschen um mich herum, die sagen, ja, aber das musst du ja doch jetzt mal können und jetzt musst du da einfach nur mal hart durchgreifen und das geht dann schon. Gibt es ja auch, ne, auch gerne Menschen, die keinen Hund haben oder Menschen, die seit 30 Jahren Hunde haben. Und das macht natürlich auch einen Druck auf die Menschen, okay, ich muss das jetzt irgendwie lösen, weil wenn ich mich jetzt wieder mit denen treffe und der Hund kann das noch nicht. Und dann möchte ich irgendwie eine schnellere Lösung oder dann sollen die zumindest sehen, dass ich durchgreife.
Ja.
So, dass ich was dagegen tue.
Ich nenne es
Und
immer
da,
Schimpfen fürs Publikum.
ja, genau, schimpfen fürs Publikum. Und das ist natürlich schwierig auch für viele Menschen, sich da dann rauszulösen und zu sagen, okay, ich gehe einen anderen Weg und einen anderen Weg. Und das ist ja das Nächste, was passieren kann. Also wenn ich jetzt über sowas gearbeitet habe, wie häusliches Programm, Stellvertreterkonflikt, so. Und dann nehme ich den Deckel runter vom Topf. Dann zeige ich meinem Hund, okay, pass auf, wir machen den Scheiß jetzt nicht mehr, sondern du darfst dich artikulieren und du darfst auch sagen, wenn du irgendwas nicht möchtest, dann kann es sein, dass diese Hunde erstmal sehr laut werden,
Ja, vor allem
mehr Druck
deswegen, weil die
kriegen.
Menschen halt, die haben diese neue Art noch nicht drin. Bei der alten ist der Druck weg. Das heißt, das alte Verhalten ist sehr, sehr schnell wieder da. Das ist ja auch genau der Problem. Ist ja nicht so, dass der Hund das Verhalten verlernt oder sowas. Oder als gäbe es diese Nervenverbindung im Gehirn nicht mehr, als wäre das nicht in bestimmten Situationen immer noch der Impuls des Hundes. Sondern das alte Verhalten kommt ja wieder. Und wenn die Menschen dann halt nicht wissen, ja, Moment, wie gehe ich jetzt noch? Wir haben da die eine Stunde und jetzt weiß ich auch nicht. Dann ist ja klar, dass das Verhalten des Hundes sich vorübergehend vielleicht mal verschlechtert. Das kann passieren, ja, dass sie im Moment in so ein schwarzes Loch mal kurz fallen. Und da
Genau.
muss man tatsächlich dann eben als Trainerin sehr schnell hinterher sein und sagen: Stopp, du machst jetzt sofort das und das und das und das und das, dann passiert das erstmal nicht mehr.
Genau. Aber ne, also man muss einfach, das finde ich ist wichtig zu wissen, man muss wissen, dass es passieren kann, und wie man dann reagieren sollte. Und das heißt nicht, dass positives Training nicht funktioniert. Eigentlich heißt es,
Richtig.
dass ihr auf dem richtigen Weg seid. So ein
Ja.
bisschen, ne? Also klar, wenn das Verhalten extrem viel schlechter wird, dann muss man nochmal das Training anpassen. Aber gar, vor allem, wenn man Hunde ins Training bekommt, die über Druck gearbeitet wurden, dann passieren in der Regel zwei Sachen, also eins von zwei Sachen. Das eine ist, ich habe Hunde im Training, die super schnell super viel besser werden. Also wo du am Anfang so einen richtigen Anstieg hast, weil die einfach nur froh sind. Ne? Und dann hast du wieder so diese normale Wellenbewegung, die du ja immer hast im Training. Also nicht jeder ist immer nur auf dem aufsteigenden Ast. Das kennen wir ja von uns auch. Also ne, du läufst ja viel und trainierst fürs Laufen. Ich habe jetzt wieder mit dem Tanzen angefangen. Und es gibt einfach Tage, da läuft das wie geschnitten Brot. Und dann gibt es Tage, da weiß man nicht, dass man zwei Füße und zwei Hände irgendwie hat. Und wie funktioniert das nochmal alles? Das ist ja vollkommen normal.
Ja, vor allem, wenn man tatsächlich dann vielleicht dabei noch irgendwas Neues lernen soll oder so. Ah, ich habe da gerade, oh, ich Idiot. Mein Neffe, seines Zeichens 15 Jahre alt, hat mich zu einer Challenge herausgefordert. Jeden Tag 20 Liegestütze.
Oh, fuck.
Oh,
Ich schaffe noch nicht mal eine halbe mittlerweile.
Was für eine doofe Idee. Also ich kann tatsächlich seit einiger Zeit so ein bisschen Liegestütze. Und die 20 schaffe ich tatsächlich mittlerweile in einem Durchgang, aber nicht direkt hintereinander. Ich muss also zwischendurch dann mal kurz Pause machen, so weißt du, mal so ein bisschen Gewicht runternehmen und so. Und dann komme ich vielleicht auch die letzten 10 nicht mehr so bis runter, ist dann nicht mehr so sauber. Aber das ist nämlich genau der Punkt. Am Anfang, wir haben das immer so Videos hin und her geschickt, habe ich tatsächlich das Ganze auf 5, 6, 7, 8 Videos stückeln müssen, so über den Tag verteilt. Mittlerweile mache ich dieses Video morgens.
Ja.
Ja, und es dauert dann immer noch eine Weile, bis das alles fertig ist. Aber es ist ein Video. Und so denke ich mir das bei den Hunden nämlich auch, wenn der Muskel dann tatsächlich mal trainiert ist, wenn da mal eine gewisse Routine reinkommt, wenn man merkt, ey, man wird ja besser. Es fühlt sich gut an, ja. Dass der andere Hund, der da kommt, ich muss nicht sofort in Panik geraten und sowas. Wenn das mal oben ankommt beim Hund, dann merkt man auf einmal nämlich Riesenfortschritte, wenn die auf einmal merken, Moment, ich kriege jetzt gar kein Wasser mehr ins Gesicht. Das ist ja cool.
Ja, genau. Ja. Genau.
Aber es kann natürlich trotzdem immer noch die Situation geben, wo der Hund sagt, Moment, das kenne ich schon, gleich passiert was Doofes.
Ja.
Weil wir das halt dem Hund so beigebracht haben.
Genau. Und dass sie uns dann erstmal wirklich so ein bisschen um die Ohren fliegen. Also gerade bei Hunden, die so ein Aggressionsproblem haben, da kann das am Anfang erstmal heftiger werden. Aber zeigt mir natürlich auch, dass es vorher auch nicht so weit trainiert wurde, oder hängen geblieben ist, dass der Hund dann trotzdem sagt, okay, ich kann da ruhiger bleiben. Weil es ist ja beim Lernen ist es ja so, Lernen sind ja wie Wege im Gehirn. Und wenn ich einen neuen Weg aufmache und sage, guck mal, der ist viel schöner, der Weg, lass uns doch mal den entspannten Weg gehen, dann muss der ja trotzdem erstmal ausgebaut werden. Und das alte Verhalten ist quasi wie so eine Autobahn. Die nehme ich halt, das ist der schnellste Weg. Ja, und wenn die Autobahn ist, ich pöbel den anderen Hund an, damit er möglichst schnell weg ist, dann wird das halt genommen. Und irgendwann merkt man, okay, der andere Weg wird immer häufiger benutzt, aber in Stresssituationen und wenn es dem Hund nicht gut geht, greifen auch wir Menschen immer auf das erprobte alte Verhalten zurück. Das wird nicht gelöscht.
Richtig.
Man kann diese Wege zuwachsen lassen, aber gelöscht wird es nicht.
Ganz genau.
Ja?
Deswegen ist halt so wichtig, dass man halt dabei bleibt.
Genau.
Ja. Also was können wir auch sagen, Stellvertreterkonflikte? Also es sind Konflikte, die eigentlich gar nicht unbedingt nötig wären, die den Hund vorbereiten sollen auf den ernsthaften Konflikt, bei dem der Hund lernen soll. Ich kann ihm etwas verbieten. Ich bin in der Lage dazu, ihm etwas zu verbieten. Und wenn ich es im Kleinen kann, soll der Hund halt lernen, im Großen kann ich das auch.
Ja.
Ne? So kann man es, denke ich, sagen.
Oder dass das im Großen dann auch annimmt. Das, was dann nicht mehr in Frage stellt.
Dass es dann leichter ist.
Genau.
Und den Gedanken dahinter, wie gesagt, den kann ich sogar nachvollziehen.
Ja.
Machen würde ich es nicht.
Ja.
Aus den genannten Gründen. Weil in der Regel hat der Hund ja gar keinen Konflikt mit mir, sondern ich mache einen mit ihm auf und nicht umgekehrt. Ja, und das ist nicht nötig. Und es kann Nebenwirkungen haben. Es hat nicht immer. Ne? Aber ich denke, wahrscheinlich hat es schon jedes Mal Nebenwirkungen. Manche nimmt man vielleicht nicht so wahr. Aber wurscht.
Ich glaube, das ist eher so das Thema, wie viel machen die Leute das? Also wie viele Baustellen machen die auf? Und dann ist es ja, das kennen wir ja von zu Hause auch, wenn wir einen Partner haben oder einen Freund haben und jeden Tag ist irgendwie so ein kleiner Streit vorprogrammiert.
Mhm.
Dann kommt man schon nach Hause und denkt, ne? Und man sieht schon so am Gesicht oder am Telefon, man ruft an, ich komme gleich nach Hause und man hört schon an der Stimme, gibt gleich wieder Stress.
Ja.
Das ist eine Situation, wo man nicht gerne miteinander lebt.
Richtig.
Ne, weil es immer so ein leichter Stresspegel ist. Es muss gar nicht so ein hoher sein, aber es ist immer so ein leichter Stresspegel. Und man merkt ja auch erst richtig, wenn der wegfällt, wie anstrengend das war.
Ja, nur leider kann der Hund halt nicht so ohne weiteres weg von uns. Ne?
Genau. Und das, also ich habe einen Hund im Training gehabt, da haben die Halter dann auch gesagt, dass der viel, viel mehr schläft.
Mhm.
Und auch gar nicht mehr ganz so viel hinter der Halterin hinterherläuft, weil er sonst die ganze Zeit hinter ihr hergedackelt ist, um bloß immer zu gucken, was machen wir jetzt. Und dass das schon mal deutlich besser wurde.
Da will ich ganz kurz, ich weiß, wir sind eigentlich schon ziemlich am Ende, aber ich will das ganz kurz noch mit reinbringen. Das fand ich nämlich ganz interessant. Es wurde nicht viel weiter ausgeführt, aber in einem der Podcasts habe ich gehört, dass Stellvertreterkonflikte perfekt dafür geeignet wären, alleine bleiben zu üben. Und ich dachte, was? Weil jetzt sitzt und bleib und dann kann der Hund alleine bleiben?
Es ist ein totaler Quatsch.
Aber Sie haben nicht erzählt, wie Sie alleine bleiben üben. Deswegen glaube ich, kann ich da nicht rein, weil ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wie alleine bleiben im aversiven Training geübt wird. Da redet irgendwie, das habe ich jetzt. Okay, ihr dürft mir das gerne schreiben, wenn ihr möchtet. Also es würde mich wirklich interessieren. Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen will ich da auch nichts unterstellen. Ja. Dass man über Trennungsstress oder sowas, aber ihr sagt, Stellvertreterkonflikte wären dafür perfekt geeignet. Und da konnte ich mir dann in dem Moment wirklich nichts drunter vorstellen, was an Konflikt hilfreich wäre, um damit alleine bleiben zu üben.
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Hund irgendwann eh so aufgibt, dass er einfach keinen anderes Verhalten mehr zeigt.
Oder mein Gedanke in dem Moment war ein bisschen, vielleicht ist der Hund irgendwann froh, wenn er alleine ist. Weil er sonst immer so viele Konflikte aufgebracht werden, dass er denkt, wenn die Eule nicht zu Hause, dann habe ich endlich meine Ruhe.
Ja, auch das kann sein.
War nur so ein Gedanke. Ne? Also das wird jetzt kein alleine bleiben, Trainingsanweisung, irgendwie was. Aber das muss ich jetzt echt zugeben, das weiß ich nicht. Habe ich mich auch noch nie beschäftigt, habe ich auch noch nie recherchiert. Also deswegen kann ich nicht sagen. Ihr dürft mir das aber gerne schreiben.
Ja, könnte ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen, wie das damit zusammenhängen kann.
Nee, aber wer es mir erklären kann, bitte gerne einfach machen.
Genau. Entweder hier unter dem Podcast oder ihr schreibt der Sonja oder ihr schreibt mir. Und dann kommen wir mal so langsam zum Ende. Ich glaube, das ist alles gesagt. Außer natürlich, wir haben ja immer die Rubrik Skurriles aus dem Hundetraining. Damit wir immer mit was Nettem und Leichtem rausgehen. Ich habe das tatsächlich mir abgeguckt. Es gibt einen True Crime Podcast. Darf es ein bisschen Mord sein? Wunderbarer True Crime Podcast. Und da gibt es immer was Schönes zum Schluss. Und deswegen habe ich gedacht, machen wir was Skurriles zum Schluss. Fällt dir irgendwas ein? Wir hatten kurz vorher gesprochen.
Ja, auf Anhieb wusste ich nichts. Aber was mir jetzt gerade einfällt, es gab mal eine Weile den Trend, ich glaube, der ist aber schon wieder vorbei, dass man ein Urinsprühfläschchen auf den Spaziergang mitnimmt. Man muss dann Pipi mitnehmen, dass wenn der Hund irgendwo hin pinkelt und markiert, das eigene Pipi, um dann darüber zu markieren.
Mhm.
Ich glaube, das ist heute kein Ding mehr.
Es gab aber eine Weile, da
war das richtig in.
Ja, das war mal so vor 15, 20 Jahren war das, glaube ich, mal richtig in. Naja, es gibt schon seltsame Sachen, die man so tun soll.
Ja, das war skurril.
Das ist schon tatsächlich sehr nett und skurril. Ich habe noch eine kleine Kundinnengeschichte. Ich wurde irgendwann mal angerufen von einer Dame, die sagte, sie hätte zwei junge Chihuahua-Welpen. Und ich solle denen jetzt beibringen, dass die zu Hause bei ihr aufs Hundeklo sozusagen gehen. Und dann habe ich gesagt, naja, okay, sind zwei Chihuahua-Welpen. Das war auch im Winter. Da ist das wirklich ein bisschen schwierig mit denen. Und habe aber gemeint, naja, letzten Endes, Stubenreinheit wäre halt wichtig, dass die es trotzdem lernen und halt regelmäßig raus. Und dann hat die mir wirklich gesagt, nee. Also, die waren gerade ein paar Wochen alt, ne, die Welpen. Sie wird einmal am Tag eine Stunde mit denen draußen sein. Sie würde im 5. Stock wohnen. Sie geht da nicht und sie hat schlechte Knie. Also, da kann sie jetzt nicht einmal hoch und runter laufen. Und sie hätte sich extra zwei Chihuahuas geholt, weil eine Freundin ihr gesagt hätte, die könne man wie Katzen halten.
Ach,
und sie hatte ja eine große Wohnung, also das wären 115 Quadratmeter und da könnten die sich ja bewegen. Und die würden nur einmal am Tag rauskommen, wenn überhaupt, weil wären ja wie Katzen. Deswegen hätte sie sich die geholt.
Das ist skurril.
Und dann habe ich nur gemeint, da sind sie bei mir falsch.
Ja.
Das finde ich, geht halt gar nicht.
Ja. Ja?
Das geht halt gar nicht. Es sind immer noch ganz normale Hunde, die auch öfters am Tag gerne raus möchten und draußen schnüppern möchten. Und mit 15 Wochen eine Stunde irgendwie draußen rumlatschen ist vielleicht auch nicht so der beste Plan.
Nee, mach mal nicht.
Aber es sind, also manche Fragen sind dann echt, da denkst du echt so, was ist das jetzt irgendwie, verstehen Sie Spaß hier? Sind keine Katzen, sind Hunde. Und auch Katzen möchten, glaube ich, gerne raus, die meisten.
Ja, die meisten schon.
Ja.
Aber gut, das Fass machen wir jetzt nicht
auf. Das Fass machen wir jetzt nicht hier noch auf. Dann, liebe Sonja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Sehr gerne.
Alle Infos zu Sonja verlinke ich euch natürlich auch hier drunter. Wird heute eine lange Linkliste. Und wie immer, nochmal zum Abschluss, ihr könnt mich gerne auf Steady unterstützen. Abonniert diesen Podcast, like diesen Podcast, bewertet diesen Podcast. Ich weiß, dass man denkt da immer nicht so dran, aber es hilft uns enorm, weil das wirklich den sozusagen diesen Streaming-Anbietern zeigt, hey, der Podcast wird ganz gerne gehört. Also es ist wirklich eine Riesenhilfe, auch auf YouTube abonniert immer die Kanäle, sowohl von der Sonja als auch von mir. Weil je mehr Abonnenten wir haben, desto mehr wird es ausgespielt und desto mehr es ausgespielt wird, desto mehr gutes und positives Hundetraining kommt in die Welt. Also es würde es wirklich eine Riesenhilfe, wenn ihr das macht, weil dann können wir auch mehr Podcasts produzieren, weil es ist tatsächlich, also ich mache es wahnsinnig gerne, aber es ist halt auch einfach Zeit und Arbeit, die wir da reinstecken, die wir gerne für euch machen, aber ist halt einfach Zeit. Und wenn man
Genau.
dafür zumindest ein Like und ein Abo kriegt, wäre das super, super schön.
Ja.
Dann, ihr Lieben, Mind the Dog, achtet auf euch, achtet auf eure Hunde und wir sehen uns ganz bald. Ciao.
Tschüss.